Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
Jannik, wir müssen uns einen neuen Vorspann überlegen. Denn dieses Thema zwei junge Abgeordnete, das gilt vielleicht noch für dich, also ein junger Abgeordneter. Aber ich bin jetzt 36, also nicht erst jetzt, sondern seit August letztes Jahr.
Ich wollte gerade
sagen. Ja, ich werde
37. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich deinen Geburtstag verpasst habe.
Ich werde 37. Wir brauchen einen neuen Vorspann, habe ich mir gedacht.
Und also ich denke es mir schon länger, aber ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich dir da nicht zu nahe treten wollte. Aber
ja, danke dir. Ich weiß, dass du da sehr verständnisvoll bist. Es hat mich auch niemand irgendwie von der Zuhörerschaft darauf angesprochen. Nur ich habe jetzt unseren Podcast doch 2-3 Mal nachgehört, weil auch es manchmal was Thematisches gibt, wo ich mich dann nochmal darüber informiere, wie wir darüber gesprochen haben.
Echt?
Es gibt, wir haben, da geht es um eine Folge, wo wir über Maßnahmen gesprochen haben, das wollte ich nochmal anhören im Nachhinein. Da ist es mir dann vor allem aufgefallen, dass ich mir dachte,
über was gesprochen haben?
Über strukturelle Maßnahmen, das war Juli letztes Jahr.
Du.
Stille auf der Gegenseite und Kopfschütteln.
Ja, also ich sage mal so, es muss ja jeder seine Freizeit so verbringen, wie man es...
So ist es. Nee, also ich wollte einfach nochmal nachhören, was wir damals darüber gesprochen hatten. Und da ist es mir dann vor allem aufgefallen, dass ich dachte, wir ändern den Einstieg in ein junger Abgeordneter und zu mir lassen wir uns noch einen angenehmen Begriff einfallen. Ein junger Abgeordneter und ein Junggebliebener oder sowas.
Ja, das...
Wobei, das ist
da müssen wir uns nochmal Gedanken
drüber machen. Das ist ein bisschen kitschig, das ist ein bisschen arg. Also, du weißt, was ich meine? Überlegen wir uns was.
So. Wieder was zu tun.
Denn die Zeit, die macht ja auch was mit einem. Man wird faltig, man wird grau und müde, ermattet. Und das sage ich aber aus dem Grund, weil ich war gestern im Kreisverband, im Wahlkreis, weil die Ursula von der Leyen da war und bin noch heute ziemlich früh zurückgekommen. Und sitze parallel heute noch im Ausschuss und habe heute eine Rede gehalten und heute merke ich einfach, dass ich ein bisschen durch bin. So, deswegen ist auch gerade auch mit mir in die Stimmung.
Ja, das kann ich aber tatsächlich ganz gut nachvollziehen, weil es irgendwie diese Woche ist auch irgendwie war unerwartet viel los, so kann man es glaube ich sagen, weil ich eigentlich auch gedacht habe, es ist eine einigermaßen ruhige Woche mit jetzt nicht so wahnsinnig viel Terminen um die regulären Sitzungen drumherum. Und jetzt heißt es ein bisschen Büroarbeit, vielleicht auch einfach mal ein bisschen früher nach Hause zu gehen. Also früher heißt irgendwie vor 20 Uhr auch mal nach Hause zu gehen. Aber irgendwie gerade so jeden Tag dann noch hier noch ein Gespräch, da noch irgendeine Abstimmungsrunde, dort noch irgendwie ein Interview. Irgendwie so gerade jeden Tag mir der Kalender gerade zuläuft. Mhm. Und jetzt die Woche, deswegen sage ich, unerwartet voll und unerwartet anstrengend tatsächlich ist.
Ja, geht mir genauso. Finde es auch sehr, sehr, sehr gedrückt und bin deswegen, ich merke heute, dass ich etwas müde bin und der Tag
geht. Aber hast du wahrscheinlich auch noch Jetlag? Du warst in China letzte Woche.
Ich war in China, 3 Tage.
Was hast du da gemacht?
Wir hatten eine Delegationsreise, eine kleine Delegation der CDU-CSU-Fraktion, wo wir zu Gesprächen vor Ort in China waren, in Peking, in der Hauptstadt, aber auch Qingdao, das ist eine Stadt mit dem,
ehemalige deutsche Kolonie.
Ehemalige deutsche Kolonie. Man sieht die Einflüsse, auch im Stadtbild, das ist ganz anders als das Bild dort sonst.
Und natürlich sieht man den Einfluss am Bier.
Am Bier, denn die Brauerei Qingdao wird sehr ausgesprochen und geschrieben. Die hat natürlich auch ihre deutschen Einflüsse und das sind die dort, also es wird auch dort ständig angesprochen, wenn man sagt, dass man aus Deutschland kommt, dass man doch das Bier trinken muss.
Und ja, da muss man jetzt vielleicht dazu sagen, das hängt eben halt auch damit zusammen, Qingdao, deutsche Kolonie und das Erste, was die Deutschen gemacht haben, als sie da gelandet sind, war eine Brauerei aufgemacht, die das Qingdao, weil die Deutschen Qingdao ausgesprochen haben, das Qingdao, also mit T geschrieben, Qingdao Bier, gebraut haben und die Brauerei gibt es halt bis heute.
Genau, gibt es bis heute. Ist da natürlich aber auch in ganz China, aber auch darüber hinaus sehr bekannt, weil das ist ja im Endeffekt auch ein Exportprodukt, was man hier in ganz vielen chinesischen Restaurants findet.
Ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich sogar hier in Berlin ein chinesisches Restaurant, wo wir auch schon waren,
ja,
und zusammen Tsingtao-Bier getrunken haben.
So ist es. Und dann sagen die auch immer, dass man unbedingt das Bier trinken muss. Und ja, deswegen, wir waren einen Tag dort in Tsingtao, weil es dort gibt auch einen chinesisch-deutschen Eco-Park, Economic Park, wo es zu wirtschaftlicher Kooperation kommt. Da haben wir auch Vertreter getroffen, hatten Gespräche dort. Und wir waren also 3 Tage dort vor Ort. Und was ich sagen kann, es war diesmal schon richtig intensiv. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so Delegationsreisen, das hat wenig damit zu tun, dass man sich um 9 Uhr zum Frühstück trifft und dann mal schaut, was passiert. Sondern die Tage sind immer sehr, sehr straff und sehr, sehr getaktet. Aber diesmal, also wir sind Dienstag angekommen um 5 Uhr. Dann geguckt, quasi Einreise, Check-in, kurz umziehen, ab zum ersten Termin. Mittwoch sind wir dann um 6.40 Uhr Abfahrt im Hotel zum Hauptbahnhof, weil wir nach Tsingtao mussten. Und am nächsten Tag Abfahrt 6.30 Uhr wieder zurück zum Bahnhof, weil wir zurück nach Peking mussten. Und so waren die Tage, du hast ja bis abends auch teilweise Spättermine. Und deswegen ging die Zeit auch rasend schnell rum. Aber es war doch sehr interessant. Da ist auch nicht so, die Termine sind auch nicht immer ganz einfach, weil, weißt du, wie es ist, es gibt auch Termine, da spricht man hinter den hinter verschlossenen Türen auch sehr offen miteinander. Und deswegen war das eine interessante Reise.
Was waren so die kritischen, wenn du sagst, man spricht offen miteinander, was waren so die kritischen Themen?
Ukraine.
Okay, was sagen die Chinesen?
Naja, die Chinesen sagen natürlich von sich aus, dass sie am Frieden interessiert sind. Und dann sprechen wir halt natürlich auch aus der deutsch-europäischen Perspektive, wie wir das sehen, dass Russland völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen hat, dass dort in der Ukraine ein Krieg stattfindet. Wenn Russland den beendet, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine den beendet sozusagen, dann gibt es die Ukraine nicht mehr. Und wir sagen dann natürlich, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend machen soll. Denn es gibt da ein kooperatives Verhältnis in unterschiedlichsten Bereichen. Und
sind die Chinesen dazu bereit? Oder wie reagieren die da drauf? Sagen die irgendwie, ja, interessiert uns alles nicht? Oder sagen die, ja, aber uns sind die Russen lieber?
Das ist natürlich dann auch durch die Blume gesprochen. Und es ist nicht immer eindeutig. Wir argumentieren ja oder kommunizieren auch anders als chinesische Ansprechpartner. Ja, das ist dann auch in Symbolik gesprochen und indirekt.
Aber was wird mit der Symbolik dann zum Ausdruck gebracht? Also man hört ja dann auch aus der Symbolik, und ich meine gerade du...
Ja, natürlich das...
China, also du verstehst es ja.
Ja, es geht ja zum Beispiel auch um das Budapester Memorandum, das natürlich angesprochen wird. Dass Russland ganz klar vertragsbrüchig dahingehend geworden ist. Oder,
Was sagen die Chinesen dann dazu?
Naja, da gibt es dann zum Beispiel die 5 Prinzipien der friedlichen Koexistenz. Natürlich sagt China, dass die territoriale Integrität von anderen Staaten nicht anzugreifen ist. Und gleichzeitig sagen sie mischen sich in die Angelegenheiten von Drittstaaten nicht ein, zum Beispiel. Also jetzt mal das als Beispiel.
Also, aber das heißt doch dann im Klartext eigentlich, sie halten sich halt einfach komplett raus.
Ja, wobei sie das so nicht sagen würden.
Weil sie es nicht tun oder weil sie es nur nicht sagen würden?
Weil sie es nicht sagen würden. Also ich sehe schon, dass sie sich mit Russland arrangieren, dass es da natürlich wirtschaftliche und andere Kooperationen gibt. Aber das würden sie natürlich so nicht sagen. Also das ist dann natürlich auch mal unzufriedenstellend, wenn man darüber spricht. Ja.
Aber nichts sagen im Sinne von, also ich glaube, wir reden jetzt gerade ein bisschen aneinander vorbei. Weil meine Frage ist ja, wenn man sagt, hey, lieber chinesischer Politiker, red doch bitte, mach doch mal deinen Einfluss irgendwie, also ich sage jetzt nicht überspitzt, wie sieht es denn aus? Gibt es da eine Bereitschaft von euch vielleicht auch irgendwie vermittelnd und beschwichtigend auf Russland einzuwirken, das ist ja das Anliegen.
Was und das wird natürlich proklamiert und es wird gesagt, selbstverständlich sprechen wir mit russischen Ansprechpartnern, aber so viel Einfluss haben wir dann selbstverständlich nicht, wird dann einem gesagt.
Okay, und glaubst du, dass die wirklich den Einfluss nicht haben oder dass sie halt den Einfluss, den sie vielleicht hätten, nicht nutzen wollen, weil sie sich mit Putin nicht verscherzen wollen?
Ich glaube schon.
Aber was war da dein Eindruck
von? Ich glaube schon, dass die Einflusssphäre deutlich größer sein könnte.
Also, dass es schon eine Frage ist von, man will sich da halt auch nicht irgendwie...
Ja.
Es gibt und gibt es dann Sorge, sich umgekehrt mit Europa zu verscherzen?
Ich glaube, dass die hochrational sind und natürlich auch in Teilen wissen, wo es europäische Abhängigkeiten von China gibt, natürlich auch chinesische von Europa, aber dass die ziemlich genau wissen, dass ja, wir auch in einer gewissen Form abhängig sind und deswegen so dieses sich verscherzen ja, nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist.
Aber ist nicht Russland auch extrem von China abhängig, stärker als umgekehrt?
Ja, es ist
zumal ja, es ja historisch schon auch ein gewisses Misstrauen gibt zwischen China und Russland.
Ja, aber es ist ja so, dass zum Beispiel durch die Situation, dass zum Beispiel es gibt keine Gaslieferung von Russland nach Deutschland mehr und weiteres und diese Kapazitäten werden jetzt von chinesischer Seite auch zu anderen Preisen abgenommen. Das hilft der chinesischen Seite und ja, ich meine, da
gibt es. Gut, aber das wäre ja noch, das würde ja nochmal einen Schritt weiter bedeuten, dass China ein Interesse daran hat, dass der Krieg
in der Ukraine weitergeht. Ja, das wollte ich damit sagen.
Okay.
Ja.
Was sagen die Chinesen dazu? Nee, stimmt nicht.
Ja, genau. So, also so kann man das nicht sagen. Das würden die so nicht zugeben.
Spannend.
Ja.
Und ehrlich gesagt ziemlich
und manchmal ist es so
ernüchternd
gleichzeitig, ja, auch. Und es fehlt auch einfach, es fehlt auch manchmal die Zeit, um da vielleicht nochmal intensiver in die Debatte zu gehen.
Ja, wie sind die jetzt euch als Oppositionsabgeordneten begegnet? Also es ist natürlich klar, dass man jetzt auf Regierungsebene, dass da natürlich auch für die Zusammenarbeit, dass jedem anderen Land natürlich sehr, 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 sehr wichtig ist, aber wurdet ihr als Oppositionsabgeordnete da jetzt irgendwie ernst genommen, auch so vom Level der Gesprächspartner, die ihr da hattet? Oder hat man schon gemerkt, die sagen, ja, die sind jetzt da, wir sind freundlich zu denen, aber die, wenn es um die eigentlichen Sachen geht, da reden wir dann mit den Regierungsleuten.
Also das Level der Gesprächspartner, natürlich sind wir nicht die Regierungskoalition und deswegen treffen wir ein anderes Level von Gesprächspartnern als jetzt, ich sag mal, vergleichsweise der Bundeskanzler.
Gut,
der,
das ist ja klar.
Ja.
Aber wenn jetzt eine Delegation von SPD-Abgeordneten da wäre?
Das Level, das wir getroffen haben, das war schon gut. Dass man sich damit ordentlich austauschen kann, definitiv. Denn es geht ja auch immer darum, was kann und darf von der anderen Seite besprochen werden, ohne dass man seinen Zettel vor sich liegen hat. Ja, das ist auch sowas. Muss man eine Botschaft ablesen oder kann man davon auch, also kann die chinesische Seite auch mal etwas auf gewisse Fragen eingehen, ohne sich ans Skript halten zu müssen? Das kommt natürlich auf die hierarchische Ebene an. Ich könnte mir vorstellen, ich bin mir da jetzt nicht sicher, ich kann mir vorstellen, dass dass zum Beispiel die SPD vielleicht nochmal da ein anderes Level gegenübergestellt bekommt, das weiß ich aber nicht. Das weiß ich nicht. Wobei wir, also die Ebene des Austauschs, die war schon in Ordnung, dass man da seriös miteinander sprechen konnte. Ja.
War das Thema chinesische Spionage, das ging ja jetzt hier die letzten Tage sehr stark durch die Presse, weil es ja auch letzte Woche, glaube ich, ja schon diese verschiedenen Festnahmen gab, jetzt diese Woche nochmal also der Mitarbeiter des AfD, der Spitzenkandidaten für die Europawahl, verhaftet wurde als chinesischer Spion. Du hast ja im Deutschlandfunk auch ein Interview dazu diese Woche auch schon gegeben.
Ja.
War das auch Thema?
Also ich kann es vielleicht mal so erklären, du versuchst schon sehr viel anzusprechen. Sowas. Man kann nicht in jedem Termin die gleiche Themenpalette ansprechen.
Gut, dann müsstest du ja nicht verschiedene Leute treffen.
So ist es und gleichzeitig fehlt einem manchmal auch die Zeit. Also du hast wichtige Kernbotschaften, die du setzen willst. Natürlich sprechen wir solche Themen, wie du gerade angesprochen hast, auch an. Aber die Frage ist, wie weit kommst du damit auch im Sinne der Zeit? Weil wenn du einen Gesprächstermin, ich sag mal von 45 bis 60 Minuten hast, mit einer Übersetzung noch dazu, dann brauchst du einfach auch eine Zeit, um an einen Punkt zu kommen, um auch über irgendwas inhaltlich oder über Themen inhaltlich zu sprechen. Vor allem, weil ja auch die Gegenseite darauf antworten muss. Und wenn die Gegenseite darauf etwas länger antwortet, ja, eine 10-minütige Antwort, die noch übersetzt werden muss, kannst du dir vorstellen. Ist der
Termin auch
vorbei. So. Und deswegen, du versuchst, so viel wie möglich anzusprechen. Und manches gelingt dir dann besser und länger und manches schlechter, weil einfach nicht die Zeit bleibt. Das mal ganz generell. So. Aber klar,
Das war jetzt nicht sehr chinesische Antwort.
Nee, weil es wahnsinnig, ich habe ja gesagt, wir haben solche Themen auch angesprochen. Wir haben aber natürlich mal...
Wie reagieren die Chinesen da drauf?
Ich sag's jetzt mal blumig. Ja, wird halt nicht groß drauf eingegangen.
Aber auch nicht bestritten.
Nee, gut, natürlich, ist ja ähnlich wie jetzt die Aussage, hat damit nichts zu tun, hat mit ihnen nichts zu tun, ja.
Also doch bestritten.
Ja, also, hab's ja gerade gesagt.
Aber
also
sie sagen dann, stimmt nicht.
Und ja, zum Beispiel, es kann auch mal mit einem Nebensatz, das stimmt nicht, und dann wird es auf das nächste Thema eingegangen. Okay. Also, ich will es einfach nur sagen, dass du versuchst, Themen abzuarbeiten, und bei manchen kannst du dann mehr in die Tiefe gehen und bei manchen weniger, weil halt die Möglichkeit sich bietet. Ja? Allein so ein Eingangsstatement kann wirklich mal ein paar Minuten dauern, weil auch da von der Gegenseite, von der chinesischen Seite eine Botschaft gesetzt werden soll und dann wird erstmal 5 Minuten über was komplett anderes gesprochen, ja? Bis auf deine Frage eingegangen wird. So im Eingangsbereich. Und dann muss man auch sagen, auch eine hierarchische Ebene ist ja so, dass manchmal zum Beispiel nur Delegationsleiter und der Vertreter von anderer Seite miteinander sprechen, was es aber auch in anderen Ländern gibt.
Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich.
Das ist nicht ungewöhnlich, aber dann, nur weil du gesagt hast, sprecht ihr das dann an. Es gab auch Termine, da habe ich keinen Redeanteil. Ja?
Ja gut, aber halt dann der Delegationsleiter.
Ja, genau.
Also,
genau.
Ja.
So, und das ist ja auch immer mit einem Lernfaktor verbunden. Wie kann man die Dinge ansprechen? Wie kommt man vielleicht schneller ans Ziel? Wie muss man vielleicht Dinge ansprechen, um eine Antwort zu erhalten? Ist manches zu direkt? Ist manches zu indirekt? Wie gesagt, von chinesischer Seite ist es ja auch manchmal erstmal, dass man 1, 2 und 3 Runden dreht, bevor man dann auf den wirklichen Kern des Anliegens kommt. Das ist ja auch eine gewisse Gesprächskultur, die dort anders ist als zum Beispiel hier. Ja. Das war auf alle Fälle interessant, wenn ich das so sagen kann.
Wann seid ihr zurückgekommen?
Letzten Freitag.
Okay. Wie lange wart ihr?
Also ich bin Dienstag früh angekommen.
Okay.
Und es gab auch 2, die sind Montag früh angekommen, waren einen Tag länger.
Okay, also Dienstag bis Freitag.
Dienstag bis Freitag. Wie gesagt, das war sehr intensiv, weil wir sind zum Beispiel, Freitag früh, sehr früh schon wieder zurückgeflogen, waren dann auf Freitag auch schon wieder in Deutschland. Ja. Dann war ich Freitagnachmittag beim Frühlingsempfang in der Gemeinde Marxzell, was ein gewisser Gegensatz zur Metropole Peking war, aber es war schön.
Das glaube ich.
Ja. Janik, ich habe eine Frage, die ich dir stellen will.
Ich bin gespannt.
So, und zwar, von wem stammt das Zitat? Bin mal gespannt. Oh. Von wem stammt das Zitat? Und bitte auch dein Urteil zu dem Zitat. So, ich zitiere. Man kann in seiner eigenen Währung gar nicht pleite gehen. Deshalb macht es Sinn, auch mal über Kredite die Konjunktur in der Währung zu stabilisieren.
Dieses Zitat stammt von einer Kollegin aus dem Haushaltsausschuss.
Namen müssen nicht genannt werden. Okay, was ist an diesem Zitat falsch?
Alles.
Alles. Gut. Haben wir das auch geklärt?
Also das kann man ziemlich kurz machen an dem Zitat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Aber ich wollte dich schon ewig. Ich glaube,
an diesem Zitat ist einfach alles falsch.
Also das ist wirklich, seit anderthalb Jahren will ich dir eigentlich dieses Zitat vorlesen und fragen, was damit nicht stimmt. Aber du sagst es ja schon alles.
Nee, es ist halt wirklich, es ist halt echt alles. Also man kann in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen. Ja, frag mal die Argentinier. So eine Konjunktur in der Währung gibt es nicht. Also wenn, dann eine Konjunktur in der Währungsunion ist vielleicht damit gemeint gewesen. Und da kann man natürlich sagen, klar, da kann es Sinn machen in einem Abschwung, dass man dann mit einer aktiven Fiskalpolitik, die man dann auch konjunkturell Schulden finanziert, gegensteuert, um dann mit staatlicher Nachfrage ein bisschen gegenzuhalten. Nur das setzt halt, damit man dann eben gerade nicht pleite geht, voraus, dass man dann danach, wenn man wieder im konjunkturellen Aufschwung ist, dann eben halt auch wieder konsolidiert und das, was man sozusagen konjunkturell mit Verschuldung davor ausgegeben hat, dann den Aufschwung nutzt, um das halt auch wieder zurückzuführen, damit eben insgesamt die Staatsschuldenquote konstant bleibt, weil ansonsten kannst du pleite gehen, völlig egal, ob in der eigenen oder in einer anderen Währung. Und das Zitat ist halt deswegen gleich auch schon doppelt falsch für die Europäische Währungsunion, weil wir ja im engeren Sinne keine eigene Währung mehr haben. Also Deutschland hat ja keine eigene Zentralbank und wie gesagt, selbst mit der eigenen Zentralbank kannst du pleite gehen und halt erst recht, wenn du keine eigene Zentralbank, sondern quasi eine fremde Währung hast.
Schön erklärt. Es ist vielleicht, hat der ein oder andere gemerkt, das war jetzt das komplette Themenhopping, der Schnitt von einem Thema aufs andere Thema. Nur, ich bin heute wirklich durch Zufall drauf gekommen und ich will dich das eigentlich seit anderthalb Jahren, will ich dir dieses Zitat vorlesen. Da merkst du, was das sozusagen bei mir hinterlassen hat.
Also es ist auch, ich habe jetzt auch ehrlich gedacht, es kommt jetzt irgendwie was Schwieriges. Ja. Was es vielleicht auch irgendwie, aber das ist mir damals, es ist ja über ein Jahr, glaube ich, auch schon alt. Ich habe das damals auf Twitter gelesen und das ist einfach also so grotten und grundfalsch, dass ich mir das so eingeprägt hat, dass ich die Formulierung noch kannte und halt noch auch weiß von wem es ist.
Also absolut. Ging mir genauso. Ich habe so oft darüber nachgedacht, dass ich dir das eigentlich vorlesen wollte.
Und es geht ja dann noch weiter. Also es ist ja dieses Zitat und dann hat sich da ja irgendwie eine gewisse Diskussion und dann hat es ja noch versucht zu begründen und das ist nur noch wie so ein Unfall. Es ist dann nur noch schlimmer geworden.
Also okay. Gut, dann, wir wollten ja sowieso mal wieder ein paar Fragen stellen, deswegen mache ich einfach weiter. Das war jetzt hier die Zitatfrage. Jetzt frage ich dich was anderes, weil man ja auch manchmal, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man wird ja auf Insta manchmal darauf angesprochen, warum heute mit, warum heute ohne, mit oder ohne Krawatte?
Ich war heute den Tag über mit Krawatte und habe jetzt nur, nachdem ich sozusagen die offiziellen, also ich habe heute, wir haben heute Morgen eine Sonderfraktionssitzung, wir haben danach, habe ich ein paar interne Abstimmungsrunden gehabt, habe dann eine Rede im Plenum gehalten und habe dann jetzt gerade noch einen Besucher bei mir im Büro gehabt. Da hatte ich dann eine Krawatte an, weil das ein bisschen so formellere und offiziellere gerade Rede und der Besucher ein bisschen was Offizielleres war und weil ich jetzt nur noch informelle Termine habe, wie Podcastaufnahme, nachher noch ein Radiointerview, da habe ich dann die Krawatte rausgemacht, weil es angenehmer ist. Also ich mache es immer ein bisschen von den Terminen abhängig.
Okay, also genau, du sitzt hier gerade ohne Krawatte vor mir. Ich gehe davon aus, ich glaube, wir ticken da gleich, wir würden also ohne Krawatte quasi nicht in, also keine Rede zum Beispiel.
Nee, ich finde es nicht sehr schlimm, sowieso nicht. Ich finde es okay, wenn jemand auch ohne Krawatte eine Rede hält.
Völlig.
Ich selbst finde halt, also zum einen habe ich hier im Bundestag eigentlich immer einen Anzug an.
Ja.
Und ich finde, das ist jetzt, es ist halt hier der Deutsche Bundestag, das ist das Parlament. Wir vertreten hier die Bevölkerung, unsere Wählerinnen und Wähler. Und dann finde ich, hat das einfach auch ein bisschen was mit dem, mit der Institution Deutscher Bundestag und auch dem Respekt vor der Institution und vor dem Parlament zu tun, dass man hier dann halt auch einen Anzug hat und anhat und oder insgesamt ordentlich gekleidet und gepflegt und irgendwie rasiert und gekämmt hier irgendwie auftaucht und dann eben, wie gesagt, finde ich, gehört halt manchmal, bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, aber zum formell korrekten Auftreten, je nach Anlass, auch eine Krawatte mit dazu.
Nee, also ich sehe das wie du. Quasi so Plenumrede nicht ohne Krawatte. Im Moment trage ich sogar mehr. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Also ich weiß nicht, im Moment, also es gibt immer Momente, so wie du jetzt sagst, da hast du halt offiziellere Termine und bist den Tag über in der Krawatte, mit Krawatte unterwegs und in der Krawatte, sehr gut, mit Krawatte unterwegs und ziehst sie dann irgendwann aus, weil du gemütlich irgendwie im Büro sitzt. Im Moment, trage ich ganz gerne. Gibt es so nicht den Moment, dass wir denken, boah, jetzt irgendwie ausziehen. Aber gerade so vor dem Hintergrund Respekt vor dem Parlament, vor den Wählerinnen und Wählern, Wahlkreis und weiteres, ist mir das mit einem ordentlichen Auftreten schon wichtig.
Ja, man gibt ja auch als Parlament im Gesamten ein Bild nach außen ab.
Ja.
Deswegen finde ich, gehört es schon dazu, genauso wie ich es auch im Wahlkreis jetzt, da habe ich jetzt nicht immer einen Anzug an, aber im Wahlkreis ist schon halt auch wichtig, finde einfach ordentlich angezogen und irgendwie gepflegt halt auch irgendwo aufzutreten, weil man halt doch dann auch irgendwie das Amt halt auch repräsentiert, was man hat. Und da gehört das, finde ich, einfach auch dazu.
Ja,
Also wie gesagt, hat nichts mit der Person zu tun, sich irgendwie da selbst wichtig sind, sondern es hat, finde ich, einfach was mit dem Respekt vor dem Amt zu tun,
ja,
was man innehaben darf.
Ja. So, jetzt sitzt du hier gerade auf der Couch. Also wir haben immer eigentlich die gleiche Sitzformation. Ich sitze auf einem Sessel.
Stimmt.
Und ja, du sitzt immer auf der Couch.
Ja.
So, und diese Couch, da gibt es unten einen Hebel, da kann man die ein Stück, nicht weit, aber ein Stück weit ausziehen.
Ehrlich?
Janik, ja, hier unten. Hast du schon mal im Büro geschlafen?
Sag mal.
Hier, da ist der Hebel, genau.
Weiter?
Ja, genau.
Jetzt kannst du da, muss ich dran ziehen?
Jetzt musst du dran ziehen, genau.
Tatsächlich?
Wow. Ja, Janik zieht gerade die Couch nach vorne.
Das wusste ich nicht.
Das wusste ich echt nicht.
Ich habe was dazugelernt.
wurde mir auch gezeigt.
Also wusste ich tatsächlich nicht, dass wir Abgeordnete Schlafsofas im Büro haben, offenkundig.
Also ich weiß, dass bei diesem Modell hier ist es der Fall.
Und mal gucken, ob das mal einer auch kann.
Ja, kannst du mal schauen. Also da unten ist dieser Hebel. Und deswegen die Frage, hast du schon mal im Büro geschlafen?
Ja.
Warum?
Ich habe im Büro... also jetzt
wurde die Wohnung gestrichen?
Also nicht im Büro übernachtet.
Ja,
nein. Nicht im Büro jetzt übernachtet, in dem sie im Büro geschlafen. Auch nicht so, dass ich irgendwie im Mittagsschlaf im Büro gemacht hätte. Aber ich habe tatsächlich mal, tatsächlich auch nicht nur einmal, sondern wenn wir hier sehr lange Tage haben, also es geht irgendwie, was weiß ich, morgens um 7:30 los mit dem ersten Termin, was oft ist, wenn um 8 die erste Sitzung ist, wenn um 7:30 im Büro bin oder noch früher manchmal auch, also quasi normale Arbeitszeit halt einfach, früh im Büro bin und dann man durchgetaktete Termine hat bis irgendwann spät abends, also bis in die Nacht rein, irgendwas weiß ich, 23 Uhr noch irgendeine Debatte im Plenum, dann und zwischendurch mal eine halbe Stunde, dann habe ich manchmal die Situation, dass ich dann so, was weiß ich, so um 19 Uhr dann echt manchmal ziemlich fertig bin und wenn ich dann so eine halbe Stunde Luft habe, dann mache ich, dass ich manchmal die Jalousie runter und damit jetzt da auch nicht jeder von draußen dann reinguckt und dann lege mich manchmal so 20 Minuten hin, mache mal kurz 20 Minuten Powernap.
Ich frage dich einfach mal, weil es mich interessiert hat und gibt natürlich auch einen Einblick hier rein.
Du?
Ja, also ich habe in diesem Bereich schon, also Powernap, der zum Beispiel notwendig war, weil ich zum Beispiel am Donnerstag mit Untersuchungsausschuss und dann irgendwie gegen Abend gemerkt, es nimmt komplett ab und weil ich wusste zum Beispiel, dass ich nach dem Untersuchungsausschuss auch noch im Büro bleiben will. Und das sind so diese klassischen 15 Minuten, dass man wieder fit ist. Das auf jeden Fall.
Ja. Also sowas und was ich tatsächlich auch gern, aber das ist jetzt nicht schlafen, aber ich lese manchmal gerne im Liegen. Also wenn ich dann irgendwie weiß, ich muss jetzt irgendwie hier so einen Papierwust durch, dann ist, also lese ich lieber ausgedruckt tatsächlich längere Texte und nicht am Bildschirm. Und dann lege ich mich manchmal auf die Couch und lese halt irgendwie mehr die Drucksachen oder sowas durch. Aber das ist dann nicht schlafen, aber quasi, also ich sitze nicht nur auf der Couch, sondern ich liege auch auf der Couch in meinem Büro gelegentlich.
Ich hatte einmal den Punkt, dass da hat es damit zu tun gehabt, ich habe vom Sport von früher, ich habe grob einmal im Jahr habe ich wirklich Probleme mit Nacken und Rücken. So, das ist so verspannt, dass ich mich kaum bewegen kann. Das ist dann, muss auch Physio und Tabletten und das ist einfach über die Jahre gekommen. Ich stand früher beim Fußball im Tor und irgendwie hat es meinem Rücken nachhaltig was Gutes getan. Jetzt etwas ironisch gesagt. Und wenn ich dann einmal im Jahr, wenn ich irgendwie Sport mache und eine falsche Bewegung mache, zieht es mir schön in den Nacken, in den Rücken runter. Und da war es so schlimm, dass ich, da ging gar nichts mehr, konnte mich kaum bewegen. Und da habe ich mir Schmerztabletten genommen und habe mich da auch mal 10 Minuten hingelegt, weil so gar nichts mehr ging. Weil wenn du hier den ganzen Tag auch sitzt oder im Ausschuss sitzt, überspannt es irgendwann komplett und dann musste ich mal den Rücken entlasten. Da war ich auch ganz dankbar dafür. Aber deswegen, ich finde das, so war, das hat mich jetzt einfach interessiert. Also auch nicht so, ja, ich lege mich abends
um 8 hin. Aber ich muss jetzt mal nachher bei mir im Büro gucken, ob ich meine Couch, ob man die auch so ausziehen kann.
Ja, guck mal nach.
Interessant. Ja. Hast du wieder was gelernt?
gerne. gerne. Nee, da ist ja dieser Hebel. Und wenn man auch, wie gesagt, wenn man auch regelmäßig hier sitzt, ja, dann fällt auch dieser Hebel mal ins Auge. So, dann nächste Frage. Auch im Bereich der Arbeit hier, lieber Mittag oder lieber Abendessen?
Abendessen. Aber nicht nur hier, sondern generell, ich esse in der Regel sehr selten nur mittags, sondern ich auch zu Hause, ich esse eigentlich immer abends und verzichte ganz oft aufs Mittagessen, wenn ich ganz oft mittags aber auch einfach gar keinen Hunger habe. Sondern okay. Ich trinke morgens meine schon irgendwie auch 3-4 Tassen Kaffee. Also mit einem reicht da bei weitem nicht.
Ja.
Und dann komme ich eigentlich schon den ganzen Tag durch relativ gut durch und habe dann irgendwann so ab 18 Uhr dann Hunger und dann esse ich abends was.
Okay.
Also ich habe oft Tage, wo ich nur abends was esse.
Ja.
Mittags irgendwie dann irgendwie was weiß ich mal, eine Brezel oder sowas, mal was Kleineres und dann ja. Baue ich abends richtig rein.
Geht mir auch so. Meist auch, wenn es geht, oder meistens kein Frühstück, bin ich der Frühstücksmensch.
Nee, ich auch gar
und,
nicht.
Und dann was so Leichtes zum Mittag und dann aber abends.
Genau. Und abends dann richtig reinhauen. Das genau. Ist so bei mir eigentlich. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht nur hier im Bundestag so, sondern es ja. Ist zu Hause auch so.
Exakt. Ja. Letzte Frage. Und zwar, jetzt sehr inhaltlich. Ich darf an der Stelle nochmal Gratulation ausrichten. Der Yannick ist nämlich jetzt, das meine ich sehr anerkennend, mit einer quasi symbolischen Verbeugung. Wir müssen ab sofort auch den Podcast umbenennen, nämlich in Dr. Yannick Buri. Yannick ist Doktor, herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Vielen Dank.
So, Yannick, ich kenne dein Dissertationsthema. Erkläre in einfachen Worten oder bitte den Titel deiner Dissertation und in einfachen Worten, worum geht's da?
Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich werde dazu sagen, wenn sich jetzt der ein oder andere wundert, irgendwie so irgendwie im Bundestag und dann Doktor, aber nee, ich habe jetzt nicht in der Zeit hier.
Du warst ja vorher schon.
Sondern ich hatte quasi an der Bundestagswahl die Arbeit fast fertig. Ja. Und da waren wirklich nur noch wenige Sachen dran zu machen. Und habe dann gesagt, okay, das war quasi so, und dann kam eben die Bundestagswahl, und dann wurde ich gewählt, und dann war ich hier und dann war es irgendwie so, dass ich gesagt habe, naja, es ist irgendwie, wäre jetzt schade, das Ding abzubrechen, weil es halt so weit eigentlich war. Und weil aber halt doch irgendwie ich nochmal so 3-4 Wochen mal wirklich am Stück konzentriert dran arbeiten musste, habe ich das jetzt in der Zeit hier im Bundestag tatsächlich erst letztes Jahr in der Sommerpause dann geschafft, das Ding wirklich mal, also ich mich mal dann wirklich 2 Wochen hier in Berlin in meinem Büro eingeschlossen habe, als Sommerpause und sonst alles ruhig war, das Ding fertig geschrieben. Deswegen ist jetzt auch mal Zeit geworden.
Ja.
Der Titel des Ganzen ist Essays on the Political Economy of Fiscal Federalism. Ist eine kumulative Diss, also nicht in klassischen Buch geschrieben, sondern verschiedene Artikel, die auch in wirtschaftswissenschaftlichen Journals teilweise schon erschienen sind, teilweise noch erscheinen werden. Und es sind verschiedene empirische Studien, bei denen ich mir anschaue, was Finanzbeziehungen zwischen verschiedenen föderalen Ebenen, also zwischen Bund, Ländern und Kommunen, was die für Anreize setzen für die einzelnen Ebenen. Welche Gemeinde vielleicht mehr Transfers bekommt als eine andere, was da erklärende Faktoren sind und was das eben dann auch für Auswirkungen auf wirtschaftliche Entwicklung hat.
Sehr gut. Darunter kann man sich was vorstellen.
Genau, und das ist halt auch tatsächlich also klingt erstmal sehr, sehr theoretisch, aber ist so auch in der politischen Praxis und auch in der ökonomischen Praxis eigentlich ein gar nicht mal so irrelevantes Thema, weil wir halt ganz viel Finanzverteilung zwischen Bund, Länder und Kommunen haben, was uns hier auch im politischen Alltag alltäglich beschäftigt. Und wie gesagt, da untersuche ich halt in der Arbeit empirisch, auch mit einer sehr, sehr großen Datengrundlage, was da eben so die treibenden, und zwar die treibenden nicht-ökonomischen Faktoren sind, also wo sozusagen, wenn du so willst, eigentlich sachfremd Mittel hinfließen und was man da besser machen könnte.
Okay, sehr cool. Also deswegen an der Stelle einfach nochmal herzlichen Glückwunsch. Wer deinen Arbeitsalltag hier kennt, und ich darf ihn ja ein bisschen nachvollziehen, ich kann mir vorstellen, dass auch der kleine Teil, den du jetzt da noch fertigzustellen hast, dass das ja sicherlich irgendwie mit der einen oder anderen langen Abendstunde oder wie du es auch gesagt hast, mit im Keller einschließen oder im Büro einschließen in der Sommerpause. Deswegen, ich meine, das sehr hoch anerkennend, Respekt, wirklich fantastisch. Deswegen in Zukunft für uns alle hier, Herr Dr. Buri, aber das ist wirklich schöne Sache. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Genau. Freue mich auch schon. Ich habe zumindest mir vorgenommen, reinzulesen in deine Doktorarbeit.
Ja. Ja, ich war auch vorhin schon ganz überrascht, dass du es tatsächlich auch schon getan hast.
Ja.
Also ich dachte, es ist nur so höflichkeitsmäßig, hast du gefragt, ob ich es dir mal schicken kann.
Ja, ein bisschen, aber ich bin noch nicht weit. Aber ich finde es ganz interessant. Hat nichts damit zu tun. Ich lese gerade eine Doktorarbeit, weil es mich das Thema interessiert, über das diplomatische Protokoll. Also geht es darum, wie sich das Protokoll auch im Bereich der Diplomatie über die Jahre verändert hat und wie es sich jetzt darstellt. Interessiert mich einfach vor dem Hintergrund, dass Diplomatie ja auch ein Handwerk ist. Und deswegen bin ich da gerade einer anderen Arbeit, die ich lese, wenn hier mal zwischendurch Zeit bleibt oder irgendwie im Zug oder woanders. So, jetzt, das war doch ganz informativ. Ich gehe jetzt zurück in den Untersuchungsausschuss, weil ich habe vorhin, ich war heute im Untersuchungsausschuss Zeugenbefragung, habe dann geredet und haben wir gesagt, wir nehmen noch auf. Und für mich geht es jetzt zurück. Wo gehst du hin?
Für mich geht es jetzt noch ein bisschen an den Schreibtisch. Dann habe ich noch ein Interview im Deutschlandfunk zur Rede von Emmanuel Macron heute an der Sorbonne-Universität in Paris, der nämlich so ein bisschen wieder seine europapolitischen Vorstellungen, seine Vorstellungen für Europa heute in der Grundsatzrede dargelegt hat. Und da interviewt mich der Deutschlandfunk nachher noch dazu, was ich dazu zu sagen habe.
Ja. Das ist gut, dass du dich darum kümmerst. Wir hatten es ja schon mal besprochen, Janik kümmert sich vor allem auch immer um die deutsch-französische Freundschaft, was in dieser Zeit wichtiger ist denn je, weil vielleicht kann man das noch sagen. Der Bundeskanzler hat in seiner unnachahmlichen Art am Beginn seiner China-Reise verbal kritisiert, dass die EU-Kommission hier Elektromobilität, die
Subventionen.
Die Subvention, danke dir, Subsidies, die auf die Subventionen auf Elektrofahrzeuge. Von chinesischer Seite hat er die Untersuchung von EU-Seite kritisiert. Und da merkt man mal wieder, dass im Sinne von einer Absprache,
null europäisch.
Das haben sie zwar im Ausschuss, hat sein Berater zwar was anderes im Auswärtigen Ausschuss diese Woche behauptet, aber halt null europäisch, und das regt einen auf, wenn man es sieht. Und deswegen ist es halt ein typischer Alleingang und das schadet uns. Aber das hier zum Abschluss, weil das war halt mal natürlich wieder unnachahmlich. Naja,
das ist so.
Deswegen, Janik, ich danke dir für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Und wir hören uns in der nächsten Woche.
So machen wir. Bis dann.
Ciao.